aus Psalm 119, die ersten 8 Verse. Die Predigt habe ich überschrieben mit Gottes ABC und das ist das A. Glückselig, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren, ihn von ganzem Herzen suchen. Die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte. O, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte all deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, weil ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Deine Ordnungen will ich halten. Verlass mich nicht ganz und gar. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe schon gesagt, Titel der Predigt ist Gottes ABC, das Alphabet, wie es griechisch heißt. Und das Alphabet, das hat an für sich jetzt nur, also im Deutschen haben wir ABC, das ist zu lernen. Im Griechischen heißt es Alphabet, ist aber nur das Alpha und das Beta. Und im Hebräischen ist es nur das Aleph-Bet, also das Aleph und das Beil, das Bet, zwei Buchstaben. Das hebräische Alphabet hat an für sich nur 22 Buchstaben, da die Vokale A, E, I, O, U einfach fehlen, die gibt es da nicht. Und der erste Buchstabe, der kann auch als A, E, I, O, U oder Ö ausgesprochen werden, heißt aber Aleph. Das A hat unterschiedliche Aussprachemöglichkeiten. So, das ist das Schwierige an diesem Alphabet und ja, hier Psalm 119, der hat an für sich 172 Verse. Ist der längste Psalm, ist zum Teil länger als ein Buch in der Bibel oder ein Brief in der Bibel. Ist aber nur ein Psalm. Er hat 22 Strophen. Wir haben vorhin im ersten Lied 3 Strophen gesungen. Dieser Psalm hat 22. Und jede Strophe hat 8 Verse. Und jede dieser Verse beginnt mit demselben Buchstaben. Also das, was ich euch gelesen habe, mit dem Glückselig und den folgenden Versen, das beginnt immer mit demselben A. Denn die nächste Strophe, die beginnt mit B. Und die übernächste Strophe, die dritte, die beginnt mit G. Denn es gibt kein C im hebräischen Alphabet. Und ja, warum immer 8 Verse? Jede Strophe 8 Verse. Das hat hauptsächlich mit dem zu tun, dass in diesem Psalm 8 Hauptworte vorkommen. Und diese 8 Hauptworte, die kommen in jeder Strophe vor. 6 bis 8 Mal. Diese 8 Hauptworte, die dominieren den ganzen Psalm und sie kommen im ganzen Psalm über 150 Mal vor. Und ja, es ist dann für sich Gottes Wort, das in unterschiedlichen Worten hier beschrieben wird. Diese Hauptworte sind erstens Gesetz, zweitens Zeugnis, drittens Befehl, viertens Gebot, fünftens Anweisung, sechstens Bestimmung, siebtens Wort, achtens Verheißung oder Versprechen. Das sind die Hauptworte in Gottes ABC. Heute lernen wir die ersten 3 Strophen und die erste haben wir schon in der Schriftlesung gehört. Das A, die Strophe A. Die ersten zwei Verse, Vers 1 und 2, beginnen mit Ashrei. Das heißt auf Deutsch glücklich oder glückselig. Also es fängt der Psalm an mit glückselig oder glücklich. Psalm 1 fängt auch so an mit demselben Wort. Und die Seligpreisungen in der Bergpredigt des Herrn Jesus, die fangen genau mit demselben Wort an. Glückselig. Und wer will nicht glücklich werden? Alle wollen das eigentlich. Und was braucht man, um glücklich zu sein? Ja, das sagen uns das Fernsehen oder das Internet. Man braucht Geld, denn für Geld kannst du dir das und das kaufen, um glücklich zu werden. Zum Beispiel Handy oder besseres Handy, Auto, Haus, Urlaub, Ansehen, sogar Beziehungen und Liebe kann man sich Geld durch Geld kaufen. Und wir leben Gott sei Dank in einem Land, in dem das nicht unbedingt Luxus ist, was man hier als Glück beschreibt. Also wir müssten denn doch alle recht glücklich sein in Mitteleuropa. Aber es ist halt das, was einem da vorgemacht wird, das macht nur kurz glücklich. Dann will man das nächste Bessere. Man wird leicht verdrießlich, wenn man das nicht bekommt. Also wenn man sich ein neues Auto kauft, ja, dann ist man zweifellos kurz glücklich, eine Zeit lang. Und dann, naja. Hier die ersten zwei A's sagen uns, wer glücklich ist. Und hier sagt uns Gott, wer glücklich ist. Und das heißt, glücklich, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn leben. Ich gebe es zu, dass Gottes Gesetz und auch die Zeugnisse, die klingen nach, auf den ersten Blick einfach nicht nach Glück. Aber genauso ist das Glück zu erreichen. Gott hat sein Gesetz nicht gegeben, um einem das Leben zu vermiesen oder zu blockieren. Ah doch, er hat es zweifellos gegeben, um es einzuschränken. Das muss ich schon sagen. Mit dem Gesetz sind hier die 10 Gebote gemeint und die 10 Gebote haben ja schlichtweg 8 Verbote und 2 Gebote. Ja, und da tut er uns tatsächlich einschränken. Aber was schränkt er ein? Das Schlechte in uns, das schränkt er ein. Und was fördert er? Was gebietet er? Ja, das Gute, das fördert er. Das tut er in diesen 10 Geboten. Also ja, das ist schon gut, dass er uns da einschränkt. Und willst du die 10 Gebote tun? Ganz untadelig? Ja, ich will, aber halt nicht ganz, denken sich manche. Und dann muss ich sagen, ja, dann wird's nichts mit deinem Glück. Denn untadelig heißt dann für sich ganz. Und ein bisschen Gott und den Menschen belügen und bestehlen, ist immer noch Lügen und Bestehlen. Und es geht hier nicht darum, ob wir es können, sondern ob wir es wollen. Willst du das? Willst du Gott und den Menschen bestehlen, belügen? Um das geht's. Es geht darum, ob wir uns mit Gott einlassen oder ihn den lieben Gott sein lassen. Und das zweite glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren und ihn von ganzem Herzen suchen. Ja, gute Frage. Zeugnis ist an für sich auch eins der Hauptworte Gottes. Das heißt, er steht ganz und gar zu seinem Wort. Und das Glaubensbekenntnis, also unser Glaubensbekenntnis, sagt über Gottes Wort, dass es nicht nur auf historischen Tatsachen, inhaltlichen Übereinstimmungen beruht und seine Aussagen über Mensch und Seele auch richtig ist, sondern dass Gottes Wort durch seine Autorität bezeugt wird. Das heißt, man sieht Gottes absolute Autorität in seinem Wort. Und dafür ist das Wort und Gott zu achten und zu fürchten. Genesis 1,3, Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Er sagt es, und es wird. Und wir können jeden Tag bezeugen, ja, es ist wieder hell geworden. Nebenbei kommt dieses Zeugnis auch im 9. Gebot vor. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und nicht nebenbei ist diese gottesdienstliche Versammlung hier wörtlich ein Zeuge oder ein Zeugnis für den Herrn. Im Hebräischen jedenfalls. Die nächsten Hauptworte in dieser A-Strophe. Du hast deine Vorschriften geboten, damit man sie eifrig beobachte. Wo das doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten, dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte all deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit, deine Ordnungen will ich halten, verlass mich nicht ganz und gar. Ja, da sind diese weiteren Hauptworte, Vorschriften. Ja, tatsächlich. Er schreibt einem was vor, als Gott. Kann er das? Soll er das? Und ist gut. Und Ordnungen? Ja, er bringt einen durch seine Ordnungen in Ordnung. Ganz einfach. Bestimmungen? Ja, der Schöpfer bestimmt, wie seine Geschöpfe leben sollen. Also Tiere folgen dem Instinkt. Menschen seinem Wort. Wirklich? Naja. Gottes Kinder folgen seinem Wort. Und tun sie das eifrig, bleiben sie glücklicherweise eins mit der höchsten Autorität, mit Gott. Ich komme zur zweiten Strophe, achtmal das B und lese die Verse 9 bis 16. Wodurch hält dein Jüngling seinen Weg rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr. Lehre mich deine Ordnungen. Mit meinem Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. Also diese Strophe ist anfänglich voll mit, oder übersichtlich voll mit den Hauptworten Gottes und ist zuerst an die Jungen gerichtet. Wie bleiben sie sauber? Täglich Zähne putzen und sich waschen reicht nicht. Sie werden in der Schule, in Klicken, in Vereinen, in sozialen Medien ja ständig belagert mit dem, was man ihnen da vorlebt. Und das macht sie dann auch seelisch unrein, verschmutzt sie, auch ihr Denken. Also wie viele Junge haben wir in unserer Gemeinde, denen das nicht passiert ist? Wie viele sind noch im Glauben? Ja, alle glauben das oder das, mehr oder weniger. Aber wie viele sind noch auf dem Weg des Herrn? Das ist eine Frage. Und die Reinigung auf dem Weg des Herrn Jesus haben wir alle nötig, auch die Älteren. Denn wir sind noch nicht im Himmel und der Weg wird kein leichter sein, wie der Herr Jesus Christus und Xavier Naidoo sagten. Also der Weg wird kein leichter sein. Der Herr Jesus ist den nicht einfachen Weg reingegangen. Xavier nicht. Ja, wie geht man Gottes Weg, den nicht leichten, sauber? Und das müssen wir als ältere Gläubige eben auch wissen, indem man sich mit Gottes Wort behütet. Behüte Gottes Wort, so behütet es dich, sagt schon Mose, den Kindern Israel, nachdem er ihnen die Gebote gesagt hat. Wenn man auf Gottes Weg aus eigener Schuld gefallen ist, soll man den Herrn um Vergebung, um Reinigung bitten und um Hilfe bitten. Und wenn man vom Weg ganz abgekommen ist, ja, dann muss man halt umkehren und dasselbe bitten. Es gibt einen sehr schönen spanischen Gruß, den ich liebe. Vaya con Dios. Geh mit Gott. Und das ist das, was wir tun sollen. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht, sagt Vers 10. Und es gibt viele, die Gott suchen und den Sinn suchen, aber nicht finden, weder Gott noch den Sinn. Warum? Weil sie an den falschen Stellen suchen. Beide, Gott und Sinn, sind in seinem Wort zu finden, sind in seinem Sohn zu finden und der ist in der Gemeinde zu finden. Also man kann nicht Jesus finden, der versöhnt mit Gott, irgendwo da auf den Bergen. Wo ist er? Ich habe es am Anfang des Gottesdienstes gesagt. Er ist in seiner Gemeinde. Da ist er zu finden. Da ist sein Wort. Da ist Gott zu finden. Und Gott zieht zu seinem Sohn. Das sagt er dreimal in Johannes 6. Und der Herr Jesus zieht zu sich und fügt in seine Gemeinde hinein. Johannes 12, 32 und Apostelgeschichte 2, 47. Also, das ist Sache und so lässt sich Gott finden. Und wenn du Gott und den Sinn, deinen Sinn gefunden hast, richtest du dein Herz auf ihn aus, auf Gott. Und den Sinn. Und das Herz in der Bibel ist nicht in der Brust, ist nicht hier. Das Herz in der Bibel ist hier, zwischen den Ohren, mit denen man hört. Also ganz einfach gesagt, das Herz in der Bibel ist das Hirn, mit dem man denkt und man empfindet, wo auch die Gefühle zu Hause sind. Da ist es. Und da richtet man das Herz eben auf Gott aus. Das heißt, das Denken, ja, das Fühlen, das kann man nicht so ausrichten, aber das Denken. Und Denken und Empfinden, also Denken und Fühlen, das gibt dann für sich ein Wollen. Dann will ich das. Wenn beide übereinstimmen, dann will ich das. Entweder Schlechtes oder Gutes. Und dieses Wollen, das wird ausgerichtet auf Gott und den Sinn. Nicht umsonst gibt der Herr Jesus in dem Gebet, das er lehrt, drei Bitten. Die sind alle auf Gott ausgerichtet. Die ersten drei Bitten sind auf ihn ausgerichtet. Auf Gott, den Vater, seinen Willen und sein Reich. Ja, mit ganzem Herzen habe ich dich gesucht, sagt hier der Psalmist. Und er hat ihn gefunden, denn er hat an der richtigen Stelle gesucht. Manche sagen, dass der Glaube da nicht Kopfwissen bleiben darf. Er muss da hinunterrutschen ins Herz. Und sie meinen dann halt hier diese Pumpe. Auch das stimmt schon, was Sie da sagen, auch wenn das nicht das biblische Herz ist. Aber es muss tatsächlich nicht nur wissen, dass Gott ist und wissen, dass er das gesagt hat und wissen, was er will. Ja, das nützt mir gar nichts, wenn ich es nicht will und tun will. Dann weiß ich etwas, das mir dann zum Gericht wird. Um das geht's nicht. Also tatsächlich, der Glaube muss auch zur Tat werden. Das stimmt. Und wir haben natürlich in diesem Herzen hier oben, in dem Kopf, da haben wir zwei Parteien, die flüstern auf uns ein. Das alte Ego sagt ja, denk an dich, tu, was dir gefällt und gönn dir endlich auch einmal etwas. Das ist ein beliebter Spruch hier, man gönnt sich ja sonst nichts. Und Gottes Wort und der Heilige Geist flüstern etwas anderes ein, nämlich tu, was Gott sagt. Und dann entsteht dieses Wirrwarr da im Denken, was tue ich jetzt, was soll ich tun? Und es ist gut, wenn Gottes Wort hier gewinnt, denn dann wird's gut. Es ist ein Fehler und eine Schwäche, wenn mein altes Herz gewinnt, das Ego-Herz, das ist dann ein Pech, das bringt ins Unglück. Also Vers 14 hier hat eine der Einflüsterungen genannt. Er sagt Reichtum. Ich habe dein Wort lieber als Reichtum. Und das ist etwas Erstaunliches. Lieber reich, als da Gott nachzufolgen, Gott zu gehorchen. Ja, der Herr Jesus sagt nach dem Vater unser, dass man nicht Gott und dem Mammon dienen könne. Und weiter steht im Neuen Testament, Geldgier ist eine Wurzel des Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen zubereitet. 1. Timotheus 6, 10. Und Habsucht ist Götzendienst, Kolosser 3, 5. Also nichts gegen gut gefüllte Konten, wenn man dabei für Gottes Gemeinde nicht nur ein lausiges Trinkgeld übrig hat. Dritte Strophe, das ist das G. Achtmal. Ich lese die Verse 17 bis 24. Tue Gutes an deinem Knecht, damit ich lebe und dein Wort halte. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Ich bin ein Fremdling auf Erden. Verbirg nicht von mir deine Gebote. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Gescholten hast du den Übermütigen, die Verfluchten, die abirren von deinen Geboten. Wälze von mir Hohn und Verachtung, denn deine Zeugnisse habe ich bewahrt. Sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich, dein Knecht sinnt nach über deine Ordnungen. Deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber sind sie. Ja, tue Gutes an deinem Knecht, damit ich lebe und dein Wort halte. Das Gute, das Gott ihm tun soll, ist wörtlich der gute Deal. Das gute Geschäft ist eine seltsame Bitte hier, denn Gott tut immer gut. Er haut einen nicht übers Ohr. Aber diese Bitte kommt aus der Not heraus, in der der Beter das nicht sieht. Da ist er im Elend und er sieht das einfach nicht, dass Gott immer gut tut. Jedenfalls nicht an ihm. Er erinnert sich selbst und Gott, Gottes Wort zu halten. Er beruft sich auf Gottes Wort. Du tust gut. Also tu es bitte jetzt an mir. Und wieder ist der Herr Jesus nach dem Vater unser. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33. Der Vater im Himmel gibt alles, was wir brauchen, damit wir als seine Kinder leben können. Er ist in seiner Autorität und Liebe nicht knauserig. Er ist immer pädagogisch gut. Dann sagt er hier, öffne mir die Augen für dein wunderbares Gesetz. Wozu muss er mir da die Augen öffnen? Gesetz ist Gesetz, da braucht es keine offenen Augen. Aber doch, die braucht es. Das Gesetz ist gültig, auch wenn man das nicht sieht. Wenn man wegen Geschwindigkeitsübertretung belangt wird auf der Straße, nützt es gar nichts zu sagen, ich habe das nicht gewusst, dass hier nur 50 ist. Habe ich nicht gewusst. Das nützt einem gar nichts. Man wird belangt. Gesetz ist Gesetz. Und es ist zum Guten. Gott hat das Gesetz den Menschen auch noch ins Herz hineingeschrieben. Dann ist es gar nichts, wenn er sagt, ich habe nicht gewusst, dass man Gott gehorchen soll oder stehlen und lügen und so weiter böse ist. Das habe ich nicht gewusst. Doch, das hast du gewusst. Gott hat dir die 10 Gebote ins Herz hineingeschrieben. Dann sagen andere, ja, das Gesetz gilt für mich nicht mehr, denn Jesus hat es erfüllt. Sie berufen sich auf Paulus, der schreibt in Römer 7,6, wir sind vom Gesetz frei geworden. Ja, das stimmt. Und das ist insofern wahr, als dass ich nicht durchs Halten der Gebote in den Himmel komme. Das habe ich nicht, das schaffe ich auch nicht. Das hat nur einer geschafft und das ist der Herr Jesus Christus. Er hat es nicht nur für sich geschafft, er hat es auch für mich geschafft oder für uns geschafft. Und damit hat er einen auch aus Gottes Gericht, aus der Hölle in den Himmel hineingerettet. Und das Halten des wundervollen oder wunderbaren Gesetzes ist schlichter Dank an ihn. Bestätigt, dass man das Evangelium begriffen hat und dass man dem Herrn Jesus tatsächlich nachfolgen will. Ja, das große Wunder an Gottes Gesetz ist, dass es uns die Augen für unsere Sünde, für unsere Schuld öffnet. Uns Augen und Herz für den Herrn Jesus öffnet, sodass wir als seine Jünger, als seine Schüler, Lehrlinge, ihm in den Geboten nacheifern wollen. Seine Schüler empfinden Gottes Gesetz nicht als öden, toten Lehrstoff, sondern als Freude. Ist ja gut. Auch wenn mein altes Herz und mein altes Ego das nicht will, aber es ist gut und ich will das tun. Am 6. Oktober beginnt in Israel wieder der Feiertag Simchat Torah. Übersetzt auf Deutsch Freude am Gesetz. Das ist bei Ihnen ein Feiertag. Das Gesetz ist gut und eine Freude. Wie auch hier der Psalmist sagt. Vers 19 sagt etwas Seltsames. Ich bin ein Fremdling auf Erden. Verbirg nicht vor mir deine Gebote. Ein Fremdling. Wir haben in Österreich über 26% Fremdlinge, das heißt Menschen, die zugewandert sind und nicht hier geboren sind. Ihnen wird beigebracht, wie man in Österreich leben soll, was in Österreich gilt. Fremdling oder Gast auf Erden zu sein heißt, ja, was heißt das? Dass wir, so wie die Erde jetzt ist, fremd sind und sie, die Erde, uns fremd ist und wir dazu noch dem fremd sind, der sie geschaffen hat. Also ursprünglich war der Mensch weder der Erde noch Gott fremd, denn Gott hat den Menschen für sich in seine Gemeinschaft geschaffen und die Erde war so, dass es keine Feindschaft gab, keine Fresser und kein gefressen werden. Da war alles noch in Harmonie. Aber das alles ging verloren. Und die Erde ist uns fremd geworden. Gott ist uns fremd geworden. Wir sind nur Gäste auf dieser Erde und kämpfen, dass wir leben können. Und dann? Was ist dann? Ja, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der das Gastsein und das Fremdsein vorbei ist. Endlich dann heimisch, nicht nur Gast oder Fremd. Und das ist die Zukunft. Das ist noch Zukunft. Jetzt ist man Mitglied am Leib Christi oder nicht. Jetzt gehört man dem Himmel oder der Welt. Und die Gemeinde lädt dauernd ein, Mitglied auf dem Weg in den Himmel zu sein. Da sind Kinder Gottes heimisch. Und verbirg nicht deine Gebote vor mir. Ja, wenn Sorgen oder die Lust der Welt mich zu überrennen drohen, geben sie mir Halt. Denn da hat Gott das gesagt. Diese 8 Hauptworte, sie sind alle da. Das ist Sache. Das wird sein. Und wenn er am Anfang gesagt hat, es werde Licht, dann wurde es Licht. Und wenn er das wieder sagt zur neuen Schöpfung, ja, er sagt es zu den Christen. Ihr seid eine neue Schöpfung. Geschaffen wie durch Gottes Wort, für die Ewigkeit, für den Vater, für den Himmel und mit Sinn behaftet, nämlich Gott zu ehren und sich ewig an seiner Gemeinschaft zu erfreuen. Ich komme zum Schluss, das ist Gottes ABC, die ersten 3 Strophen. 3 Strophen mit nur gutem Gesetz, Zeugnis, Befehl, Gebot, Anweisung, Bestimmung, Wort, Versprechen. Der Herr Jesus hat all das für uns befolgt. Ihm sollen wir folgen. Er ist unser Glück. Er ist unser Sinn. Er ist unser Evangelium. Amen.
Amen.